Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los.
Ein cremiger Cappuccino, ein Espresso für zwischendurch oder ein köstlicher Flat White. Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner De'Longhi und dem neuen Kaffeevollautomaten Rivelia gelingt dir ganz einfach die perfekte Tasse Kaffee. Du kannst dabei im Handumdrehen hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und so neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivelia zubereiten. Damit bist du auf jeden Wunsch deiner Gäste vorbereitet. Und dank dem kompakten Design passt die Maschine in jede noch so kleine Küche. Die neue De'Longhi Rivelia. Jeder Switch ein Perfetto-Moment. Einfach Boden wechseln und genießen. Mehr Infos unter www.de'Longhi.com und natürlich auch hier in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über eine Mega-Platzierung bei Synlab, den Ausverkauf bei Hype-Aktien und was ihr jetzt beachten müsst. In unserem heutigen Top-Thema analysieren wir, ob die Türkei vor einem Staatsbankrott steht. Und in der Triple-E-Idee geht es um die Schönen und Edlen mit Traummargen.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Mittwoch, der 24. November und wir wünschen euch einen guten Tag. An den Börsen ist es etwas ruppiger geworden. Der DAX ist gestern mehr als 1% gefallen und unter die Marke von 16.000 gerutscht. Am Ende waren es dann 15.937 Punkte. Und insbesondere bei Tech-Titeln, da kam es zu einer kräftigeren Korrektur. Nicht nur, aber auch im DAX. Zu den größten Verlierern zählten Delivery Hero, Infineon und Zalando mit Abschlägen zwischen 4-5%. Und in der zweiten Reihe verloren Auto1 um die 7%. SUSE, AIXTRON und SMA Solar gaben 6% ab. Substanzwerte hingegen lagen im Plus. BASF konnten 1,7% gut machen, Knorr-Bremse 1,4% und Bayer 1%. Ein ähnliches Bild auch an der Wall Street. Substanz hui, Tech pfui. Beim Dow Jones ging es 0,6% nach oben, an der Nasdaq 0,5% nach unten.
Und viele von euch wollen jetzt wissen, was ist da los bei Tech? Und wir hatten ja gestern schon von dem plötzlichen Sell-off berichtet. Und unter die Räder kommen insbesondere die Hype-Aktien. Und wir haben das schon häufiger erlebt. Da wird alle paar Wochen etwas Bewertungsluft rausgelassen. Im Minus gestern vor allem Ginkgo Bioscience, minus 10, Tesla, Teladoc, TuSimple, CrowdStrike, Atlassian, Okta oder Illumina, ungefähr minus 4%. Und Auslöser mal wieder, ihr werdet's ahnen, steigende Zinsen. Und wir haben ja schon häufiger euch den Zusammenhang erklärt, höhere Zinsen, die schädigen vor allem defizitäre Tech-Werte, weil künftige Einnahmen bei höheren Zinsen im Hier und Jetzt einfach weniger wert sind.
Ja, ihr müsst da zwei Sachen unterscheiden. Zum einen kann eine Aktie unter Druck kommen, weil vielleicht die Wachstumsstory nicht mehr intakt ist und ihr Anleger nun eine niedrigere Bewertung zutrauen. Dazu zählen zum Beispiel die Fälle TeamViewer, Beyond Meat oder auch Zoom. Die sind übrigens gestern nach den Zahlen nochmal um 15% eingebrochen, also Zoom. Und zum anderen gibt's da die zweite Möglichkeit. Tech-Titeln wird generell eine niedrige Bewertung beigemessen, weil etwa die Zinsen steigen. Darunter leiden dann vor allen Dingen die Hype-Aktien, aber alle Hype-Aktien, unabhängig davon, ob die Wachstumsstory noch intakt ist oder nicht.
Und was denkst du jetzt, lieber Eckert?
Naja, das Ende ist ja bekanntlich nah, aber der Lockdown ist noch näher. Und solange die Wirtschaft so von Corona und den Corona-Maßnahmen betroffen ist, glaube ich nicht, dass die Zentralbanken die Marktzinsen allzu sehr steigen lassen. Das spricht ja eher für eine kurze Korrektur, aber noch keine Bäse. Was aber schon auffällt, lieber Czapitz, das ist, dass der Risikoappetit der Investoren nachlässt. Laut Goldman Sachs hat er seit Anfang November deutliche Zeichen einer Abkühlung erkennen lassen. Und das spüren wir jetzt.
Na, immerhin muss man ja eins sagen, die Kryptowährung, die hat es gestern gar nicht so getroffen. Der Bitcoin ist wieder gestiegen, jetzt noch nicht wieder bei 60.000, aber auf jeden Fall hat er sich abkoppeln können von dem Tech-Desaster. Auf der anderen Seite, unter Verlierern stachen noch andere Werte raus. Best Buy, das ist so eine Art Mediamarkt Amerikas, und die verloren zeitweise ein Fünftel an Wert. Und zum einen wird der Einzelhändler von Lieferengpässen geplagt. Wenn es nicht genug iPhones gibt, klar, dann kann man auch keine verkaufen. Aber eine andere Begründung, die ist schon, mutet ein bisschen skurril an oder ist vielleicht sogar eine sehr traurige Begründung. Der Diebstahl hat die Margen schrumpfen lassen. Und dann hat der Vorstand von Best Buy im Conference Call danach gesagt, organisierte Banden hätten die Läden überfallen und so die Margen ruiniert. Und das zeigt, dass Amerika wirkliche soziale Probleme hat.
Ja, was für eine krasse Geschichte. Also in Deutschland gab es nicht ganz so krasse Geschichten, aber die Aktie von SYNLAB, die ist gestern gefallen und der Grund war eine Platzierung von Altaktionären. 13% ging es dann nach unten und die Altaktionäre haben 10 Millionen Aktien zu 22,15 Euro veräußert. Die Entwicklung ist nicht ganz überraschend, denn beim Börsengang im April konnten die Eigentümer nur 15 Millionen statt der erhofften 39,9 Millionen Papiere platzieren. Und jetzt steht die Aktie wieder bei 21,40 Euro. Naja, immerhin noch 25% über dem Ausgabekurs. Hast du deine SYNLAB eigentlich noch, lieber Chapitz?
Ja, ich habe damals beim Börsenclub, du hast ja auch gezeichnet, wir haben beide gezeichnet.
Ja, ich habe auch, ja.
Siehst du, und ich habe 29 Aktien bei meiner Deutschen Bank damals zugeteilt bekommen und abzüglich der Gebühren liege ich immerhin noch 17% vorn und habe die noch und würde auch denken, naja, das ist so ein Basisinvestment, kein Verzehnfacher, aber was Solides halt. Dann gab es gestern noch in der fünften Reihe, was ich finde interessant, fünfte Reihe, da zogen nämlich KUKA um 10% an und der Großaktionär Midea will die Aktien von der Börse nehmen und bereitet deshalb ein Abfindungsangebot vor. Und das wollte auch ein Hörer wissen und jetzt weißt du, wie das ist. Und ein Abfindungsangebot, das wird dann gemacht und dann gibt es irgendwann den Squeeze-Out. Und wenn der gesetzlich vorgeschrieben ist, dann kann man da auch nichts gegen machen, sondern werden die Aktien irgendwann einfach rausgebucht. Spannendes tat sich bei Rohstoffen. Zwar haben drei wichtige Ölkonsumentenstaaten, nämlich Amerika, China und Südkorea, angekündigt, einen Teil ihrer Ölreserven auf den Markt zu werfen, um die hohen Energiepreise ein bisschen zu drosseln. Allerdings reicht es überhaupt nicht aus, um den Anstieg beim schwarzen Gold zu stoppen. Ein Fass der Sorte Brent kostete 4% mehr, nämlich 82,53. Und davon profitierten auch Öl- und Gaswerte. Gazprom gewann 7%, Exxon 2,4% und BP 3%.
Ja, und Termine gibt's heute auch noch, wenn wir davon ausgehen, dass die Welt nicht untergeht. Der Immobilienkonzern Aroundtown legt Zahlen vor. Und außerdem steht der IFO-Geschäftsklimaindex an. Da werden die Beobachter genau darauf achten, ob es zum fünften Rückgang in Folge kommt. Denn das wiederum würde Rückschlüsse darauf zulassen, ob die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal nur stagniert oder sogar schrumpft.
Das Thema des Tages.
Wir reden ja nur selten hier über einzelne Länder, aber wenn eine Nation vor dem Bankrott steht und auch noch geostrategisch und ökonomisch eine wichtige Rolle in der Welt spielt, dann müssen wir das eben doch tun. Und die Rede ist von der Türkei. Das Land erlebt gerade eine wirklich ausgewachsene Währungskrise und niemand kann so recht sagen, ob daraus vielleicht ein Staatsbankrott wird, der dann wiederum Schockwellen durch die gesamten Finanzmärkte und vor allem andere Schwellenländer aussenden könnte.
Ja, die türkische Lira ist am Dienstag zeitweise um 18% eingebrochen und hat zum Dollar und zum Euro historische Tiefs markiert. Erstmals mussten 13 Lira für einen Dollar und 15 Lira für einen Euro bezahlt werden. Allein in diesem Jahr hat die Lira damit rund 40% an Wert verloren und auf 5-Jahres-Sicht beträgt das Minus sogar 3/4. So viel haben die Türken seither an internationaler Kaufkraft verloren. Und man muss sich das mal vorstellen, das würde mit dem Euro passieren.
Zwei Sachen schütteln die Türkei durch. Da ist zum einen die Aussicht auf höhere Zinsen in den USA und sowas ist generell negativ für Schwellenländer. Doch das Hauptproblem der Türkei, das ist hausgemacht. Und das heißt Recep Erdogan. Der türkische Präsident hat nämlich eine ganz eigene Vorstellung von Geldpolitik. Er hat die Notenbank gezwungen, die Leitzinsen zu senken, denn er macht hohe Leitzinsen für die hohe Inflation verantwortlich. Und eigentlich müsste es genau umgekehrt laufen. Nach klassischer orthodoxer Lehrmeinung muss die Notenbank nämlich die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen und die Währung zu stabilisieren. Doch Erdogan beharrt auf seiner Sicht und erklärte, sein Land führe einen wirtschaftlichen Unabhängigkeitskrieg.
Starke Worte. Jedenfalls liegt die Inflation in der Türkei bereits bei rund 20%. Und jetzt kommt eine gefährliche Inflationsspirale in Gang. Denn wenn die Währung fällt, dann kosten importierte Güter mehr und es steigt die Inflation. Wiederum senkt daraufhin die Notenbank die Zinsen, beschleunigt sich dieser Effekt. Die Frage ist jetzt, wann Erdogan einlenkt. Denn seine Popularität im eigenen Land ist gerade auf ein Rekordtief gesackt, weil die Türken sehr unter dieser hohen Teuerung leiden. Auch internationale Investoren haben sich abgewendet. Zwar ist der türkische Aktienmarkt in heimischer Währung seit dem Amtsantritt von Erdogan als Ministerpräsident, das war 2003, kräftig in die Höhe gegangen. Zumindest am Anfang. In Hartwährung gerechnet, ließ sich jedoch in Istanbul seit 2005 nichts mehr verdienen. Der einstige Enthusiasmus, der ist dahin und die Investmentgesellschaft DWS, also eine Tochter der Deutschen Bank, die hat zum Beispiel gerade ihren Türkei-Fonds eingestellt. Allerdings, gestern, muss ich sagen, hat mir ein Freund eine WhatsApp geschrieben, dass er den Abverkauf für übertrieben hält und sich gerade einen Türkei-ETF gekauft hat, denn ETFs gibt's ja noch, oder Holger?
Ja, ganz genau. Und wer dem Land am Bosporus jetzt viel zutraut und darauf setzt, dass die Währungskrise Erdogan stürzt oder Erdogan zum Einlenken bringt, der kann über Indexfonds in der Türkei einsteigen. Es existieren hierzulande drei Indexfonds, der iShares MSCI Turkey, der Luxor MSCI Turkey, der sogar die Dividenden wieder anlegt, und der HSBC MSCI Turkey. Und die Nummern gibt's wie immer im Begleittext. Und das Schöne, sollte die Währung wirklich wieder anziehen, dann kommen die Wechselkursgewinne noch zu den Kurszuwächsen dazu. Aber in den vergangenen Jahren wurden leider sämtliche Börsengewinne von den Währungsverlusten aufgezehrt. Das sollte man halt nicht vergessen.
Die AAA-Idee des Tages.
Du, Chapitz, weißt du, was genau in einem Monat ist?
Lass mich raten. Lockdown?
Ja, das auch. Aber vor allen Dingen ist dann Heiligabend. Ja, und das heißt, dass wir uns jetzt alle um Geschenke kümmern müssen. Aber nicht nur Leute wie du und ich freuen sich auf das Schenken. Auch die Reichen und Superreichen. Und gerade Letztere, die sind gerade so sehr in Shopping-Laune wie noch nie.
Naja, bei der Geldschwemme und bei den boomenden Börsen ist das ja kein Wunder.
Ja, bei den boomenden Börsen kein Wunder. Jedenfalls profitiert die Luxusgüterbranche enorm von diesem wachsenden Wohlstand in der ganzen Welt. Ja, und die wohlhabende Mittelschicht, die wird ja immer größer.
Und Experten schätzen, dass der weltweite Luxusgütermarkt von aktuell rund 310 Milliarden Dollar auf 383 Milliarden im Jahr 2025 wachsen wird. Und der Markt für Luxusgüter, der wächst schon seit Jahren doppelt so schnell wie die allgemeine Wirtschaft.
Ja, und eine Triebfeder ist die Konsumfreudigkeit der Millennials und der Generation Z. Wenn die mal zu Geld gekommen ist, dann gibt die offensichtlich sehr viel bereitwilliger Geld aus als die alten Boomer. Naja, die Alten, also alt würde ich die nicht nennen, aber die Boomer. Getrieben wird der Markt, aber vor allen Dingen von dem Reich der Mitte.
Und in China leben rund 400 Millionen Millennials, fünfmal mehr als in den USA. Und ähnlich wie in Russland und anderen aufstrebenden Ländern wird Luxus teils, naja, sehr ostentativ, also sehr öffentlich oder offensichtlich zur Schau getragen. Teilweise sind Luxusgüter wie Sportflitzer, Schmuck, edle Uhren oder Taschen aber nicht nur ein Statussymbol, sondern auch ein Investment. Ihr wisst ja, Geldschwemme lässt die Preise von etwas steigen, was knapp und begehrt ist. Und das sind ja per Definition Luxusgüter. Und es gibt also mehrere Gründe, warum die Firmen, die hinter den Nobelmarken stehen, sich teils vor Bestellung gar nicht mehr retten können.
Ja, eine Freundin von mir, die wartet schon seit mehr als 2 Jahren auf ihre Birkenbag von Hermes. Also selbst als gute Kundin steht man da erstmal auf der Warteliste. Aber wenn die Tasche dann da ist, dann muss sie ganz schnell mit 8.000 Euro in der Tasche zur Hermes-Filiale kommen. Sonst verfällt die Bestellung.
Und das in bar? Wirklich?
Nein, das geht natürlich auch mit Karte, aber du musst die 8.000 Euro mitbringen.
Okay. Übrigens gibt es noch einen anderen Grund, weshalb 2022 und 2023 besonders gute Jahre für den Luxussektor werden könnten. Dann soll nämlich der internationale Tourismus wieder richtig in Fahrt kommen. Und einer Deloitte-Studie zufolge zeichnen vor allem Reisende für fast 50% der Luxusgüterkäufe verantwortlich. Klar, im Urlaub sitzt der Geldbeutel besonders locker.
Ja, bleibt die Frage, wie könnt ihr von diesem Wahnsinnsmarkt profitieren? Die höchsten Umsätze, die werden in den USA, in Festlandschina und in Japan erzielt. Doch die wichtigsten Hersteller mit edlen Waren, die sitzen in Europa und da allen voran in Frankreich.
Ja, und nicht umsonst ist der reichste Europäer ja Bernard Arnault. Und das ist der Chef von LVMH zu LVMH oder, wie du wahrscheinlich sagen würdest, LVMH. Finden sich in Frankreich noch L'Oréal, Kering und Hermès. Und andere Firmen, die dem Segment zugerechnet sind, heißen Burberry, Swatch, Estée Lauder oder Coty. Auch Ferrari zählt selbstverständlich dazu. Und die Hersteller, die glänzen mit Margen von 30%. So ist es zum Beispiel bei LVMH oder sogar 40% bei Hermès. Und sowas gibt es sonst nur, naja, im Schmuggelbereich oder im Softwarebereich. Und das ist in Verbindung mit steigenden Umsätzen wirklich, wirklich, heißt das, Hossestimmung an den Börsen.
Ja, und wenn man sich die Kursentwicklung anschaut, dann kann man wirklich von Glänzen sprechen. Der Branchenprimus LVMH, der hat auf 12 Monate sich 45% zugelegt. Und bei Hermès, das ist die Firma mit den Taschen, sind es sogar 97%. Liebling der Analysten ist und bleibt der Branchenprimus LVMH. 3/4 der Profis empfehlen, die Aktie zu kaufen.
Und alternativ gibt es noch einen Fonds, den Amundi Global Luxury ETF. Und dieser Indexfonds, der enthält wirklich echte Luxusgüterhersteller, von denen wir ja viele hier schon genannt haben. LVMH, Hermès, Prada oder auch Moncler. Das sind die mit den Jacken. Oder auch Unternehmen, deren Produkte nur zum Teil der Luxussphäre angehören, darunter Nike und Daimler, aber auch Hotelketten wie Hilton oder Marriott. Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Ronny hat uns aus Berlin geschrieben, er ist seit einer Weile im Besitz von Aktien, die von Leerverkäufern geplagt werden, wie er schreibt. Und der Kurs der Aktien steht ständig unter Druck und wird kurz gehalten. Und als Beispiel in der Nordex. Irgendwie klingt das nicht fair, schreibt er. Und seine Tochter wird er fragen, dürfen die das? Naja, Ronny, ganz einfach, Shortseller gehören auch an die Börsen, so wie es Optimisten gibt, die auf steigende Kurse setzen. So gibt es eben auch Pessimisten, die auf einen Verfall der Kurse spekulieren.
Ja, und gewisserweise sind die Shortseller sogar wichtig für die Märkte. Sie wirken der Bildung von Spekulationsblasen entgegen. Und nicht zu vergessen, manchmal decken sie sogar handfeste Skandale auf, wie das bei Wirecard der Fall war. Und dürfen tun sie das auch. Sie müssen ihre Wetten nur melden. Im Bundesanzeiger müssen die Leerverkäufer ihre Position veröffentlichen. Und so kannst du selber schauen, ob jemand gegen deine Aktien spekuliert. Und damit ihr nicht eine einzige Idee verpasst, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.